Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunch Meeting, dem liberalen Podcast von Michael und Leon. Eine Produktion von keepitliberal.de. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben Michael, mein Co-Host und ich, Leon Bergmann, wieder einiges für euch vorbereitet. Heute haben wir unter anderem den Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle im Interview und anschließend diskutieren Michael und ich über einen sehr interessanten Punkt aus dem Wahlprogramm von Bündnis 90 Die Grünen, der in den vergangenen Tagen durchaus kontrovers auf Twitter diskutiert wurde. Bevor wir jetzt mit dem Interview starten, haben wir noch aber eine kleine Bitte. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch, indem ihr uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall sonst, wo es Podcasts gibt, abonniert, uns bewertet oder auch ab und zu vielleicht eine Folge auf Social Media teilt. Jetzt geht's aber direkt weiter mit dem Interview und mein Co-Host Michael stellt euch unseren Gast vor.
Bei uns ist heute am 15. März hier im Podcast Konstantin Kuhle zu Gast. Konstantin Kuhle ist Bundestagsabgeordneter der FDP, war von 2014 bis 2018 Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen, ist seit 2015 Beisitzer im FDP-Bundesvorstand und ist innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Jetzt gab es ja, zumindest vom heutigen 15.03. aus gesehen, am gestrigen Sonntag zwei interessante Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg, bei denen die FDP gut abgeschnitten hat. Und insbesondere hat die FDP es ja geschafft, bei jungen Menschen sehr, sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Und in den letzten Jahren schafft die FDP das ja auch immer mehr und hat jetzt auch da nochmal die Werte von der Bundestagswahl 2017 steigern können, wo ja bereits die Freien Demokraten in diesen Altersgruppen sehr erfolgreich waren. Was ist für dich so grundsätzlich das Erfolgsgeheimnis aktuell der Freien Demokraten, bei jungen Menschen besonders gut abzuschneiden?
Also ich freue mich, dabei zu sein und habe mich natürlich gestern auch sehr über die Wahlerfolge gefreut in Rheinland-Pfalz und vor allen Dingen natürlich das tolle zweistellige Ergebnis in Baden-Württemberg. Und wenn ich mich zurückerinnere an meine eigene Zeit bei den Jungliberalen und an der Spitze des Verbandes, dann war für uns immer der Gradmesser für Erfolg bei jungen Wählerinnen und Wählern die Frage, ob man etwas anbietet, was mit der Lebensrealität junger Menschen etwas zu tun hat. Und die FDP weiß eigentlich schon länger und ist auch entsprechend aufgestellt, dass die Themen Wirtschaft, Bildung und Digitalisierung Themen sind, mit denen sie besonders identifiziert wird. Und wenn man sich gerade das Thema Bildung und das Thema Digitalisierung herausgreift, dann vermag es die FDP momentan, ein bestimmtes Lebensgefühl rüberzubringen. Und das ist der Wille zur Modernisierung des Bildungssystems. Das ist der Wille zur Digitalisierung in den Bereichen Wirtschaft und öffentliche Verwaltung. Und das ist wahrscheinlich als übergeordnetes Thema in dieser Corona-Zeit auch der Freiheitsdrang, den viele junge Menschen mit sich bringen. Es ist ja so, dass Menschen, die 17, 18, 19 sind, also typischerweise in dem Alter, in dem man auch zum ersten Mal an einer Wahl teilnimmt, und die Zahlen bei den Erstwählern waren ja noch besser, dass das eine Zeit ist, in der man viel mehr Freiheit hat als vorher. Und dieses Lebensgefühl in einer Zeit abzuholen, in der Freiheitsrechte besonders eingeschränkt sind, teilweise aus guten Gründen, das passt, glaube ich, gut in die Zeit und das hat viele junge Menschen überzeugt. Und ich glaube, zur Wahrheit gehört auch dazu, dass die Figur Christian Lindner nach wie vor insbesondere bei jungen Männern sehr erfolgreich ist als Parteivorsitzender und einfach sehr gut ankommt. Das haben wir jetzt schon bei vielen Wahlen beobachtet und das hat sich auch in Rheinland-Pfalz und vor allen Dingen in Baden-Württemberg wieder gezeigt.
Das finde ich spannend, dass du letztendlich ja gesagt hast, dass Corona, weil Freiheitseinschränkungen etc. pp., das geht ja in Richtung Corona, für die Wahl entscheidend waren. Wenn man sich mal anschaut, wonach die Leute entschieden haben, dann war Corona auch ein Faktor, aber die Punkte, die du angesprochen hast, Wirtschaft und Bildung, waren Tatsache deutlich wichtigere Entscheidungs, sag ich mal, Motive für die Wahl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und was sind da die Kernthemen der Freien Demokraten? Das wird ja manchmal bezweifelt, dass es die geben würde.
Ja, dem ist nicht so. Die gibt es sehr wohl. Das kann man alles im Einzelnen durchgehen. Also wir erstmal mit dem wirtschaftspolitischen Bereich anfangen. Dann ist es so, dass uns die Corona-Krise sehr gut vor Augen führt, dass es Probleme gibt, die schon vorher bestanden haben im wirtschaftspolitischen Bereich, die auch nach der Corona-Krise weiter bestehen werden. Und da ist Corona letztendlich nur das Brennglas, das bestimmte Dinge offenlegt. So, und dazu gehört, dass unsere Wirtschaftspolitik sich sehr stark orientiert an großen Unternehmen, an Angestelltenverhältnissen und viel zu wenig orientiert an dem, was unser Land eigentlich erfolgreich macht. Und das sind Neugründungen, das ist Innovation, das ist auch die Kreativität und das neue Erfinden von bestimmten Problemlösungen, die dann dazu führen, dass es sowas gibt wie Familienunternehmen, wie kleine Selbstständige. Und für die für Entlastungen zu sorgen, beispielsweise indem man Bürokratie reduziert, beispielsweise indem man Unternehmensgründungen vereinfacht, also die Zahl der Kontakte zwischen Gründerinnen und Gründern und Behörden reduziert, beispielsweise indem man keine Angst davor hat, dass es eine ganz enge Verschränkung zwischen dem Bildungssystem und der Gründung von Unternehmen gibt. Das sind alles Alleinstellungsmerkmale der Freien Demokraten. Und das drückt ein gewisses Lebensgefühl aus. Und ich hoffe, dass das auch Punkte sind, die man dann am Ende in Baden-Württemberg umsetzen kann. Also ganz konkret Wissenschaft, Bildungssystem mit wirtschaftlicher Dynamik zusammendenken und Gründungen aus den Universitäten heraus ermöglichen, wirtschaftlichen Sachverstand in den Schulen beibringen. Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Also warum kann man irgendwie dem Finanzamt keine E-Mail schreiben, wenn man ein Unternehmen gründet? Und warum reden wir überhaupt über E-Mails, wenn wir über Digitalisierung sprechen? Sind also irgendwie noch im vorigen Jahrhundert gefangen. Das sind alles Fragen, die die FDP jetzt gut angehen kann. Und das war vor Corona so und wird auch danach so sein. Und da gibt es eine Menge, die wir bewegen können.
Das finde ich halt sehr, sehr spannend, was du erzählst. Insbesondere auch diese, ich nenne es jetzt mal wirtschaftlichen Themen oder zumindest Themen mit einem gewissen Wirtschaftsbezug, die ja sicher auch junge Menschen ansprechen. Und ich glaube, es gibt halt immer auch noch so ein bisschen in der Wahrnehmung auch von außen den Punkt, dass man sagt, okay, Wirtschaftspolitik und so, das spricht eher ältere Leute an und für junge Leute muss man vielleicht eine ganz andere Politik machen. Und ich finde das sehr interessant, wie du das auch erzählt hast, wie sich das auch miteinander verknüpft und wie da ein Rädchen ins andere greift. Vielleicht einen anderen Themenkomplex, der sehr, sehr verwandt ist damit.
Vielleicht kann ich dazu noch kurz was sagen, ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, wie man Wirtschafts- und Finanzpolitik rüberbringt. Also ich glaube nicht, dass man Jungwählerinnen und Jungwähler mit einer ausführlichen Debatte über die Einkommensteuerbelastung abholen kann. Ich glaube, das ist was für Berufseinsteiger. Okay, die sind im Verhältnis zum Bevölkerungsdurchschnitt auch noch jung. Aber es ist eher, sagen wir mal, Mitte, Ende 20, dass das voll reinhaut. Aber ich glaube, dass die Frage der Gleichbehandlung von schulischer, beruflicher und akademischer Bildung eine Sache ist, die beispielsweise von Grünen und SPD völlig unterschätzt wird. Also wie viele Menschen in Deutschland eine betriebliche Ausbildung machen, eine Lehre machen, im Handwerk beispielsweise, und wie die Perspektive für diese Menschen ist, das fällt einfach insbesondere bei Grünen und SPD sehr oft hinten runter und man hat auch den Eindruck, dass die Union das vergisst und dass auch eine gewisse Wertschätzung für die berufliche und die duale Ausbildung eine Rolle spielen muss. Das ist so eine Sache, die wir unbedingt verkörpern müssen. Und wir haben beispielsweise in Niedersachsen bestimmte Ausbildungsgebühren, Meistergebühren abgeschafft aus der Opposition heraus als FDP. Und es hat dann die Große Koalition dafür gestimmt für einen Antrag der FDP. Und entsprechende Initiativen wünsche ich mir auch in Baden-Württemberg. Das Thema Nebenjobs, wertig, dass ein 450-Euro-Job in Deutschland seit, ich glaube, 2013 oder 2011, ich habe es nicht genau im Kopf, nicht mehr erhöht worden ist. Der Mindestlohn aber jedes Jahr steigt. Das führt dazu, dass junge Menschen effektiv immer weniger arbeiten dürfen, die einen 450-Euro-Job machen. Und diejenigen, die mehr arbeiten wollen, das oftmals wegen der Beschränkungen nicht können. Und dass wir da einen Vorschlag machen, dass man von 450 Euro auf 550 geht oder sogar auf 560, das dynamisch an den Mindestlohn knüpft. Das würde unmittelbar dazu führen, dass viele junge Menschen sofort mehr Geld in der Tasche hätten. Die ganze Diskussion über Altersvorsorge ist oftmals sehr weit weg, aber der Vorschlag, den Johannes Vogel und Christian Dürr gerade mit Blick auf das Thema Aktienrente gemacht haben, hat eine unmittelbare Auswirkung auf die Generationengerechtigkeit. Und deswegen ist dieser ganze Komplex runterzubrechen auf die Lebensrealität junger Menschen. Und dann funktioniert das auch. Und dann kann man damit auch Wahlen gewinnen, wenn man das Ganze verbindet mit den anderen Themen wie Bildung und Digitalisierung.
Ja, ich denke, das ist wichtig. Also ich bin jetzt zwar Akademiker, wie man so schön sagt, aber mir fällt das immer wieder auf, dass gerade für Ausbildungsberufe und gerade für den Meister wenig Liebe sozusagen aus der Politik kommt, was ich sehr, sehr schade finde, weil nicht jeder kann und möchte eine universitäre Laufbahn einschlagen. Und da sollten natürlich die Möglichkeiten und Chancen für alle Bildungswege vergleichbar oder gleich sein. Insofern finde ich das sehr wichtig, dass die FDP sich auf dieses Thema oder in diesem Thema eine klare Position hat. Spannend wäre da, wie würdest du denn die Meisterpflicht einordnen, die ja immer mal wieder, oder die es ist ja zeitweise so gewesen, dass die Meisterpflicht für bestimmte Berufe ausgesetzt wurde, damit man sich selbstständig machen kann und es soll jetzt wieder eingeführt werden. Was sagst du dazu?
Also ich glaube, es muss eine sachliche Begründung für die Meisterpflicht geben und diese Begründung muss liegen in der Gefahrgeneigtheit der betroffenen Berufe. Ich halte nichts davon, die Meisterpflicht generell abzuschaffen. Ich halte aber auch nichts davon, künstlich Barrieren aufzubauen, die es dann Menschen erschweren, Unternehmen zu gründen. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass man sich in Ruhe anschaut, wie ist die Gefahrgeneigtheit der betroffenen Berufe und wie kann man sicherstellen, dass das in diesem Bereich dann einen Schutz gibt, ja, wenn es irgendwie besonders gefährdete Tätigkeiten sind. Warum führen wir diese Diskussion überhaupt immer wieder über die Meisterpflicht? Wir führen die, weil es im Zuge der europäischen Integration eine Arbeitnehmerfreizügigkeit, aber vor allen Dingen eine Niederlassungsfreiheit gibt, auch für Menschen aus anderen EU-Mitgliedstaaten und eine Dienstleistungsfreiheit und die können sozusagen ihre Tätigkeiten dann hier bei uns anbieten und da darf die Meisterpflicht nicht dazu führen, dass Leistungen nicht angeboten werden können und das entspricht dann einer liberalen Haltung, dass man sagt, also Wettbewerb um den Preis und um die Leistung, die muss auch im europäischen Kontext möglich sein. Es entspricht aber auch einer liberalen Haltung, dass jemand, der sich einen Abschluss erarbeitet, dann mit diesem Abschluss natürlich höhere Preise verlangen kann und ein höheres Niveau anbieten kann. So, da muss man sich irgendwo in der Mitte treffen, aber ich bin da nicht dogmatisch. Ich glaube, die Meisterpflicht hat in bestimmten Berufen ihre Berechtigung und in anderen hat sie keine Berechtigung und es kommt so ein bisschen drauf an.
Jetzt haben wir ja sehr viel auch über Berufe gesprochen, die halt nicht im akademischen Bereich einzuordnen sind und es ist oftmals ja auch irgendwie so, im Journalismus ist ein Bild, wenn man sagt sozialer Aufstieg, wird halt gleich immer das damit assoziiert, dass die sogenannten Arbeiterkinder letztendlich zu Akademikern werden. Das ist ja vielleicht aber doch ein bisschen komplexer und es gibt andere Möglichkeiten aufzusteigen oder es ist auch kein Abstieg, wenn man ein Akademikerkind ist und eine Ausbildung macht und sich selbst verwirklicht. Inwiefern helfen die Freien Demokraten als Partei diesen Menschen weiter, für die vielleicht sozialer Aufstieg ein bisschen breiter definiert ist und für die es jetzt nicht darauf ankommt, unbedingt Akademiker zu werden?
Also der zentrale Begriff ist der Durchlässigkeit. Und was ich als Mensch, man ist ja nicht nur Liberaler oder FDP-Abgeordneter, sondern irgendwie auch ein Mensch, der bekannt hat und Leute kennenlernen, was ich irgendwie in den letzten Jahren realisiert habe, ist, dass wenn Freie Demokraten darüber sprechen, dass nicht jeder studieren muss und das auch so formulieren, dass das in den Ohren eines Arbeiterkindes, in Anführungszeichen, ich mag den Begriff nicht ganz so sehr, weil mir das zu sehr nach Arbeiterklasse klingt und ich bin der Meinung, dass wir uns eigentlich von diesem Klassenbegriff in der Wissenschaft längst verabschiedet haben und in der Politik verabschieden sollten. Also das klingt für ein Arbeiterkind immer so wie, du sollst nicht studieren. Der Satz, es muss nicht jeder studieren, klingt nie für ein Akademikerkind nach, es muss nicht jeder studieren, sondern der Satz, es muss nicht jeder studieren, klingt für ein Akademikerkind wie, du darfst, aber andere dann halt nicht. Und dadurch bleibt dein Abschluss in irgendeiner Weise wertiger. Und wir müssen aufpassen, dass dieser Satz, es muss nicht jeder studieren, nicht doch wieder zu einer Abwertung bestimmter Gruppen führt, sondern dass wir umfassend Aufstiegs- und Umorientierungsmöglichkeiten für verschiedene Situationen schaffen. So, und dazu gehört beispielsweise, dass der Zugang zu Fachhochschulen und Hochschulen auch aus Ausbildungen heraus einfach sein muss und wenn das möglich ist, auch vereinfacht werden muss. Das geht ja schon. Also man kann ja über ein Fachabitur oder sogar über einen erweiterten Realschulabschluss und eine Ausbildung sich allmählich eine Hochschulzugangsberechtigung erarbeiten. Das muss ganz normal werden, dass sowas geht. Umgekehrt gibt es viele Menschen, die einen Bachelorabschluss anstreben und dann im Laufe dieses Bachelorstudiums feststellen, dass eigentlich für sie das Akademische doch nicht ganz so das Richtige ist. Und für diese Menschen muss es dann die Möglichkeit geben, umzuschulen und beispielsweise noch eine Lehre oder eine Ausbildung hinterherzumachen. Und es muss möglich sein, dass bestimmte Inhalte aus dem Studium dann dort anerkannt werden. Es gibt auch entsprechende Modellprojekte. Also ich würde sagen, wahrscheinlich ist Aufstieg irgendwann, auch wenn es gesellschaftlich klar ist, was darunter gemeint ist, irgendwo das falsche Wort, sondern es geht eher darum, eine berufliche und eine Weiterbildungsmobilität zu schaffen. Ja, dass man modular bestimmte Elemente aus einem schulischen, aus einem betrieblichen Bereich dann später mit akademischen Modulen oder umgekehrt verbinden kann. Und ich glaube, da können die Freien Demokraten einen Beitrag leisten, indem für Chancengerechtigkeit gesorgt wird. Also beispielsweise ein Meister eben das Gleiche kostet wie ein Hochschulstudium beispielsweise. Ja, sowas könnte ein Beitrag sein. Oder dass man bestimmte Anerkennungslösungen findet. Oder dass man über Bildungsgutscheine und Weiterbildungsmodelle nachdenkt. Wir haben ja den Vorschlag des sogenannten Midlife BAföG, bei dem der Staat bestimmte Weiterbildungselemente übernehmen soll für Menschen, die normalerweise keine Weiterbildung machen. Das Problem bei allen Weiterbildungskonzepten, die man einführt, ist, dass die immer von den Leuten in Anspruch genommen werden, die sich sowieso schon 5-mal weitergebildet haben. Aber die Leute, für die sie eigentlich gedacht sind, machen es nicht. Und um denen zu helfen, könnte es, sollte es das sogenannte Midlife BAföG geben, bei dem die Weiterbildungskosten finanziert werden, über beispielsweise die Bundesagentur für Arbeit. Und das könnte ein Beitrag sein. Also Weiterbildung, Modularität, das sind so Punkte, die eine Rolle spielen. Und das als letzten Punkt noch, diese sogenannten Zickzack-Lebensläufe müssen auch abgebildet sein in den sozialen Sicherungssystemen. Das ist auch eine Sache, mit der sich Johannes Vogel viel beschäftigt. Ich beschäftige mich vor allen Dingen aus der Sicht des öffentlichen Dienstes damit, weil ich im Innenausschuss Berichterstatter für öffentliches Dienstrecht bin. Und es gibt eben Menschen, die wollen ein paar Jahre beim Staat arbeiten, beispielsweise IT-Fachkräfte, und sich dann aber weiterbilden und eine Tätigkeit in der Privatwirtschaft aufnehmen. Und unser Berufsbeamtentum und die damit verbundene Altersvorsorge ist oft zu starr, um das zu ermöglichen. Und wenn man das besser organisiert, dann kriegen wir als Staat bessere Leute und gleichzeitig können Menschen sich besser verwirklichen, die da irgendwie Bock drauf haben. Und das finde ich schön.
Wenn man das jetzt mal zusammenfasst und verdichtet, mehr auf das Individuum schauen und weniger auf Gruppen von Menschen, das gefällt mir sehr gut. Ich denke, wenn das Individuum im Zentrum steht, wird da sehr viel erreicht werden. Du hast es eben schon gesagt, du bist auch im Innenausschuss tätig und da haben wir gestern Abend ja etwas sehr Spannendes gehört. Und zwar hat Alice Weidel von der AfD gesagt, dann wurde uns völlig rechtswidrig der Verfassungsschutz auf den Hals gehetzt. Und da geht ja immer so ein bisschen der Punkt mit, dass der Verfassungsschutz in Deutschland prinzipiell problematisch ist. Das hört man gerne von der AfD, das hört man gerne von sehr linken Menschen. Wie würdest du das bewerten?
Also das ist ein ausgesprochen heikles Thema. Und das hat damit zu tun, wie in Deutschland politische Verantwortung bei Behördenhandeln organisiert ist. Und ich bin Jurist und ich bin auch ein Jurist, der sich mit dem Aufbau des deutschen Staatswesens gut identifizieren kann und auch unsere Verfassung mit Inbrunst verteidigen kann. Und unsere Verfassung, die kennt ein Prinzip und das ist das Prinzip der demokratischen Legitimation der Verwaltung. Dahinter steht, dass jedes Verwaltungshandeln, Ausnahmen gibt es, aber es ist schwer, sie zu definieren, dass jedes Verwaltungshandeln zurückführbar sein muss auf demokratische Wahlen. Selbst wenn man in eine Behörde geht und einen Reisepass beantragt, dann muss irgendwo eine Verbindung bestehen zwischen der Beamtin, die mir den Reisepass ausstellt, und einer demokratischen Wahl. Und diese Verbindung ist immer ein Minister oder eine Ministerin. Und Das führt im Fall des Verfassungsschutzes dazu, dass eine Behörde wie das Bundesamt für Verfassungsschutz oder verschiedene Landesämter für Verfassungsschutz, die sich im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern befinden, am Ende der politischen Verantwortung von Horst Seehofer unterstellen müssen. Und Horst Seehofer ist nicht nur Bundesinnenminister, sondern auch ein CSU-Politiker, der einer Partei angehört, die man wählen kann oder nicht. Jetzt ist Horst Seehofer selber nicht im Bundestag, aber er erlangt seine demokratische Legitimation an der Spitze dieses gesamten Geschäftsbereichs BMI, Bundesinnenministerium, über die Wahl der Bundeskanzlerin durch das Parlament, das ist ja vom Volk gewählt. Und die Bundeskanzlerin schlägt dann dem Bundespräsidenten die Minister vor und dann werden sie ernannt. Und in dem Moment baut sich sozusagen die gesamte Legitimationskette auf. Und das Dilemma, was wir haben, ist, dass wir eine gesetzliche Grundlage haben für die Handlung des Verfassungsschutzes, also das Gesetz über den Verfassungsschutz, so ähnlich heißt das. Und da steht drin, wann man eine Gruppe beobachten muss, nämlich wenn sie eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellen könnte und wenn dafür tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Und auf der anderen Seite aber eine Verantwortlichkeit eines Politikers, der einer Partei angehört, die natürlich im politischen Wettbewerb mit der Partei steht, die beobachtet werden soll. Und insofern muss man ganz losgelöst von der Aussage von Alice Weidel sagen, ist jede Beobachtung einer politischen Partei durch eine Behörde, die im Verantwortungsbereich eines Politikers einer anderen politischen Partei steht, eine heikle Angelegenheit und ein Dilemma. Und ich meine, dass unser Bundesamt für Verfassungsschutz Fehler macht aktuell und auch der Bundesinnenminister und das Bundesministerium des Innern, um dieses Dilemma transparent darzustellen oder um es vielleicht sogar aufzulösen. Und der zentrale Fehler ist, dass es ein Leck gibt, entweder im Bundesamt für Verfassungsschutz oder im Bundesinnenministerium, das über die bevorstehende Beobachtung der AfD die Öffentlichkeit informiert. Nicht den Innenausschuss des Bundestages natürlich, nicht das Parlament, auch nicht die AfD, sondern erstmal die Öffentlichkeit. Und dann erfährt der Betroffene, in dem Fall die AfD, und wir als Abgeordnete aus der Öffentlichkeit, dass eine Beobachtung bevorsteht. Dann schließt sich ein Gerichtsverfahren an und die Berichterstattung darüber, dass während des Gerichtsverfahrens im Eilverfahren zum Eilverfahren gesagt wird, jetzt dürft ihr sie erstmal nicht beobachten, bis wir das Eilverfahren abgeschlossen haben. Das wird dann in der Öffentlichkeit breitgetreten und das vor den Landtagswahlen. Und dem hätte man entgegenwirken können, indem sich der Bundesinnenminister oder wenigstens der Chef des Verfassungsschutzes in die Bundespressekonferenz setzt und sagt, also passt auf, Leute, hier geht es nicht darum, einen politischen Mitbewerber klein zu halten. Ja, die Leute können gerne AfD wählen, ja, müssen sie mit ihrem Gewissen vereinbaren, sondern hier geht es um ein Sicherheitsproblem für die Bundesrepublik Deutschland. Der Mörder Walter Lübkes hat für die AfD Plakate geklebt. Es gab Verbindungen zwischen dem Christchurch-Attentäter und der AfD. Es gibt offene Aufrufe zur Gewalt aus dieser Partei. Sie ist der Kristallisationspunkt für unterschiedliche rechtsextreme Bestrebungen in Deutschland, die heute schon im Verfassungsschutzbericht erwähnt werden. Wir haben eine Situation, in der verschiedene Länder sagen, für uns in Thüringen, für uns in Sachsen-Anhalt, für uns in Niedersachsen ist die AfD oder ein Teil von ihr ein Beobachtungsobjekt. Und im Gesetz, das über die Tätigkeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz entscheidet, steht drin, wenn mehrere Länder sowas bejahen, also wir eine Bestrebung haben, die über den Geltungsbereich einer Landesverfassung hinausgeht, einer verfassungsfeindlichen Bestrebung, dann ist das Bundesamt zuständig. Dann spricht vieles dafür, dass wir auf eine Beobachtung der AfD zulaufen. Ob das so ist, das müssen wir jetzt gerade prüfen. Aber für mich als Bundesinnenminister ist es super heikel und das würde ich der Öffentlichkeit gerne mitteilen. Sowas hätte ich mir gewünscht. Stattdessen duckt sich Seehofer weg, duckt sich leider auch das Bundesamt für Verfassungsschutz weg. Und naja, dann haben wir halt eine Diskussion, wo man Alice Weidel die Deutungshoheit überlässt. Und das ist nicht in Ordnung und auch in der Sache ist das natürlich Quatsch. Weil es geht nicht darum, einen politischen Mitbewerber klein zu halten, sondern es geht um den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Ja, ich denke, das ist auch so ein bisschen der Punkt, die sehr gute und ausführliche Erklärung, die du ja gerade auch geliefert hast. Ich glaube, wenn der Öffentlichkeit diese Dinge bekannt wären, dann würden vielmehr die einzelnen Nuancen verstanden werden und dann würde auch vielleicht eher verstanden und eingeordnet werden, um was es sich da konkret handelt. Denn ich denke, dass es gerade bei der Frage in der Berichterstattung durchaus untergegangen, welches Gerichtsverfahren das jetzt konkret war, welche Beobachtung da jetzt stattgefunden hat oder angekündigt wurde. Ich denke, da wird oft immer viel miteinander vermischt und ich denke, da sind solche Erklärungen und solche Erläuterungen sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Jetzt hat man ja in den letzten Jahren bei dem Verfassungsschutz doch, naja, eher ein schlechtes Image im Kampf gegen rechts gehabt. Insbesondere der Ex-Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, äußert sich ja auch immer mal wieder in der Öffentlichkeit auf eine Art und Weise, die zumindest mir doch Bauchschmerzen bereitet, wenn ich daran denke, welches Amt er innehatte in der Vergangenheit. Als wie glaubhaft steht der Verfassungsschutz deiner Meinung nach im Kampf gegen Recht aktuell Status quo da?
Ich meine, dass sich bei der Führung und der Aufstellung des Bundesamtes für Verfassungsschutz in den letzten 2 Jahren einiges verbessert hat. Wenn ich das beobachte, was Hans-Georg Maaßen in der Öffentlichkeit so von sich gibt und auch mit welchem Ton er bestimmte Debatten befeuert, dann bin ich immer zufriedener damit, dass er nicht mehr an der Spitze dieses Bundesamtes steht. Und das hängt mit vielem zusammen, und du hast es auch angedeutet, aber es hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz in der Lage sein muss, heutzutage die digitalen Codes hinter rechtsextremer Radikalisierung offenzulegen und zu verstehen. Und wenn der Präsident des Bundesamtes diese Codes nicht versteht, sondern sie auch noch befeuert, dann ist das ein Riesenproblem. Und der neue Präsident Thomas Haldenwang, der ist ein Staatsdiener, ein Beamter im besten Sinne, der seine Aufgabe ernst nimmt und dem ich abnehme, dass er bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus mit der gleichen Konsequenz vorgeht wie beispielsweise bei der Bekämpfung des Islamismus. Das bedeutet aber, dass man die Aufbauarbeit, beispielsweise was die Einbeziehung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch von digitalen Kapazitäten in die Arbeit des Verfassungsschutzes angeht, noch ein bisschen Zeit brauchen wird. Also der Wille ist da, der Anspruch ist der richtige, aber wir brauchen noch Zeit beim Aufbau von Kapazitäten. Und es gibt natürlich Dinge, die im gesamten Verfassungsschutzverbund reformbedürftig sind. Und dazu gehört beispielsweise die Tatsache, dass wir immer noch 16 Landesämter für Verfassungsschutz haben. Das müsste man reformieren, da müsste man die Zahl reduzieren und auch dazu kommen, dass eine bessere Koordination stattfindet.
Jetzt wird ja in diesem Themenkomplex immer noch ein weiteres Thema angesprochen. Und zwar sagt man, dass gerade im Bereich der Rechtsextremen sehr viele Leute noch über die Berechtigung verfügen, Waffen zu besitzen und teilweise sogar zu führen. Und da gibt es immer wieder Vorstöße, gerade von den Grünen, das zu ändern. Und da würde ich gerne mal deine Einschätzung zu folgendem Zitat hören. Und zwar: Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Dies ernst zu nehmen bedeutet ein Ende des privaten Besitzes von tödlichen Schusswaffen mit der Ausnahme von Jägerinnen. Illegaler Waffenbesitz muss geahndet werden.
Ja, das ist ein Zitat aus dem Grundsatzprogramm der Grünen. Das habe ich mir durchgelesen, als ich meine letzte Rede zum Waffenrecht vorbereitet habe. Und da habe ich, ich hatte das vorher nicht gemacht, ich hatte das vorher nur aus den Medien wahrgenommen, dass die Grünen das beschlossen haben. Und dann habe ich, als ich das vorbereitete, mir diesen Passus auch mal durchgelesen. Und ich finde, es fällt einem sofort auf, dass der ganze Bereich des Schießsports darin nicht auftaucht. Also wenn man über Legalität und Illegalität von Waffenbesitz spricht, dann gibt es typischerweise Ausnahmen. Und diese Ausnahmen, die liegen typischerweise im Bereich der Jagd, die liegen im Bereich von Sportschützen, von Sammlerinnen und Sammlern und von Händlern. Das sind so die Bereiche, die man aufzählt. Und es ist auch im geltenden Waffenrecht schon so, dass man ein bestimmtes Bedürfnis nachweisen muss, um eine Schusswaffe im privaten Besitz zu haben. Und dieses strenge deutsche Waffenrecht, das hat sich bewährt. Und ich würde sogar so weit gehen, weil du gesagt hast, ich soll ganz konkret das Zitat bewerten. Dieses strenge Waffenrecht, bei dem man ein waffenrechtliches Bedürfnis nachweisen muss, ist Ausdruck des staatlichen Gewaltmonopols. Und insofern lehne ich dieses Zitat ab und glaube, dass es in sich widersprüchlich ist. Denn in der aktuellen Situation liegt das Problem ganz eindeutig beim illegalen Waffenbesitz, wenn wir uns anschauen, dass 2015, 2020 und auch leider dazwischen immer wieder Terroranschläge und Kriminalität stattgefunden haben, mit Waffen, die über denselben Weg und aus derselben Quelle nach Deutschland gekommen sind. Also illegale Waffen, die aus Restbeständen aus den Balkankriegen der 90er Jahre stammen, dann ist da ein offensichtliches Problem. Und wenn wir das angehen würden, dann könnten wir die Probleme im Zusammenhang mit dem Einsatz von illegalen Schusswaffen deutlich reduzieren. Und das wäre mir wichtig und das finde ich gut. Und mit Blick auf die Entwaffnung von Extremisten ist es so, dass bereits vor der letzten Änderung des Waffengesetzes Menschen, die im Visier des Bundesamtes für Verfassungsschutz standen, entwaffnet werden konnten und es da eher ein Vollzugsdefizit gab. Und es gibt ein Instrument, das in Deutschland in ganz unterschiedlichen Konstellationen immer wieder auftaucht. Das ist die sogenannte Regelabfrage beim Verfassungsschutz. Was bedeutet das? Das bedeutet, irgendjemand will irgendwas und bevor er das kriegt, fragen wir mal beim Verfassungsschutz nach, ob über den was vorliegt. Das war eine Riesendiskussion in den 70er und 80er Jahren im Berufsbeamtentum. Also bevor jemand verbeamtet wurde, hat man dort nachgefragt. Das war der sogenannte Radikalenerlass. Da sind viele Menschen zu Unrecht nicht verbeamtet worden. Und das ist später vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sogar auch als unwirksam bestätigt worden oder als sozusagen nicht bestätigt worden und als unwirksam bezeichnet worden. Und wir haben dieselbe Diskussion mit Blick auf das Berufsbeamtentum jetzt aus dem Lager des Rechtsextremismus, da kann man viel drüber sagen. Und wir haben auch in Deutschland die sogenannte Regelabfrage beim Verfassungsschutz bei den Waffenbehörden jetzt eingeführt im Zuge der letzten Veränderung des Waffengesetzes. Und das Schlimme ist, dass die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten mit Waffe nach der Einführung der Regelabfrage beim Verfassungsschutz sogar noch gestiegen ist. Und das zeigt, dass das stimmt, was wir von der FDP in dieser Debatte gesagt haben. Und das ist, dass das Vollzugsdefizit schlimmer ist als die Frage, ob das Recht strenger gemacht werden muss, sondern man muss halt die gesetzlichen Möglichkeiten zur Entwaffnung von Extremisten, die vorhanden sind, nutzen. Und dann wird die Zahl sinken. Und mit Blick auf die Regelabfrage wäre es besser, man macht den Datenabgleich umgekehrt. Also wenn es beim Verfassungsschutz Erkenntnisse über eine Person gibt, die verfassungsfeindlichen Bestrebungen nachhängt und auch sozusagen eine Straftat plant oder sich entsprechend engagieren möchte, dann muss die lokale Waffenbehörde informiert werden, damit sie keine Waffe bekommt. Und umgekehrt ist der Datenabgleich komplizierter und klappt momentan nicht. Zur Wahrheit gehört auch, dass das ein riesiges IT-Projekt ist, diese Regelabfrage beim Verfassungsschutz. Und deswegen klappt da vieles momentan nicht. Und damit sind wir wieder bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.
Ja, also ich finde es immer wieder erstaunlich, was in diesen zwei, also jetzt einmal Digitalisierung, aber prinzipiell auch beim Waffenrecht, über was sich da teilweise gestritten wird, wenn man überlegt, es gibt in Deutschland, glaube ich, 1 Million Personen, die berechtigt sind, Schusswaffen zu besitzen und es sind, glaube ich, 6 Millionen legale, so um und bei 6 Millionen legale Schusswaffen im Umlauf und für diese Menge werden sehr, sehr wenig Straftaten mit legal besessenen Waffen begangen. Insofern bin ich immer wieder erstaunt, über welche Nichtigkeiten hier debattiert wird. Und letztendlich führt das ja dazu, dass, wie du schon gesagt hast, die Durchsetzung der bestehenden Gesetze ja schon kaum funktioniert oder nicht kaum, aber eingeschränkt funktioniert und schärfere Gesetze da erstmal wenig notwendig sind. Zum zweiten Punkt Digitalisierung kann ich natürlich immer sehr viel sagen und das ist auch ein Thema, das mich regelmäßig zur Weißglut bringt, denn ich bin, wie vielleicht einige wissen, Informatiker, Wirtschaftsinformatiker und gerade diese Sachen Digitalisierung sind ein Thema, die mich beruflich beschäftigen. Und ein Thema, was da besonders in den letzten Monaten mich genervt hat, ist Corona und du warst ja gerade in einem Impfzentrum und hast uns berichtet, dass da 6.000 bis 8.000 Menschen pro Woche geimpft werden können. Und was mich erschüttert hat, ist, dass du erzählt hast, dass da 10.000 Seiten DIN A4-Papier pro Woche für Dokumentation aufgewendet werden. Was soll denn das?
Ja, also das war eine so schöne Zahl, als ich dort gewesen bin, dass ich gar nicht anders konnte, als das zu posten. Aber mir ist natürlich dann irgendwann auch klar geworden, dass das angesichts von 8.000 Personen gar nicht so viel ist, weil das ist ja weniger als eine Seite pro Person. Insofern ist 10.000 DIN A4-Seiten natürlich viel zu viel und klingt wahnsinnig bürokratisch. Andererseits bin ich froh, dass es nicht 100.000 sind, angesichts von, nehmen wir mal der Einfachheit halber, 10.000 Personen die Woche. Insofern sozusagen muss man die Menschen, die in diesen Impfzentren arbeiten, auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil denen vieles dort vorgegeben wird und nicht einfach gemacht wird. Aber durch diese 10.000 Seiten sieht man, dass es ein enormes Potenzial an Reduzierung von Bürokratie gibt. Und ich war nicht nur letzte Woche Donnerstag in einem Impfzentrum, also das war jetzt am vergangenen Donnerstag, sondern ich war auch heute Morgen digital noch in einem anderen Impfzentrum. Also es gibt in meinem Wahlkreis zwei Impfzentren vom Landkreis und dann gibt es noch ein städtisches Impfzentrum in der Kreisstadt und ich war heute in dem städtischen Impfzentrum zugeschaltet, digital. Also es gibt sozusagen einem von drei Impfzentren war ich heute und habe dort gefragt, ob die in puncto Dokumentation, Bürokratie auf dem gleichen Stand sind wie in dem anderen Impfzentrum. Und jetzt werde ich euch nicht überraschen, wenn ich sage, nein, die haben natürlich einen ganz anderen Zugang und machen das anders. Schon alleine das finde ich problematisch. Ja? Also, dass wir sozusagen unterschiedliche Prozesse in unterschiedlichen Impfzentren im selben Landkreis machen, das ist nicht zeitgemäß und kann eigentlich auch nicht sein. Im Kern geht es um die Frage, bei der auch so ein Videoschnipsel neulich kursierte in der letzten Woche. Und zwar muss man, wenn man die Erstimpfung und die Zweitimpfung bekommt, zweimal die Einwilligung unterschreiben oder reicht es, wenn man das beim ersten Mal macht? Und in dem einen Impfzentrum haben sie am Anfang immer zweimal diese Sache unterschreiben lassen und haben das dann irgendwann umgestellt nach Rücksprache mit einer übergeordneten Behörde. Und in dem anderen Impfzentrum machen sie es noch zweimal. Und sozusagen, ich finde, dahinter verbergen sich zwei Probleme. Einmal, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, dass jemand eine Einwilligung für eine Erstimpfung gibt, aber bei der Zweitimpfung sagt, nee, das will ich jetzt nicht, das erschließt sich mir nicht. Also rechtlich, ja, es kann sein, dass, dass jemand sagt, die Reaktionen der Impfung waren so schlimm, dass ich mich kein zweites Mal impfen lassen möchte. Aber dann ist doch die Lösung nicht, sich ein zweites Mal impfen zu lassen und die Einwilligung nicht zu unterschreiben, sondern dann ist die Lösung einfach, sich nicht ein zweites Mal impfen zu lassen, wenn man das nicht möchte. Also es geht um die Frage, das ist auch wieder so eine juristische Frage, Körperverletzung durch den ärztlichen Heileingriff. Ja? Also wenn man sich unters Messer legt, weil man sich einen Blinddarm entfernen lassen will und der Arzt führt das Skalpell in den Bauch ein und schneidet das auf, dann ist das tatbestandlich aus juristischer Sicht eine Körperverletzung und dies aber, so sagt man das, gerechtfertigt, weil der Patient eingewilligt hat. Und diese Einwilligung, die muss man auch bei einer, Impfung eben in diesem Fall unterschreiben, komischerweise, sonst nicht. Also ich habe noch nie eine Einwilligung unterschrieben, wenn ich mich habe impfen lassen. Ich glaube, das macht man dann einfach sozusagen mündlich, weil eine Einwilligung kann natürlich auch, also man kann sich, indem man sich auf diese Trage setzt und den Ärmel hochrollt und sagt, tun Sie es, ist es konkludent sozusagen eingewilligt. Aber man sagt sich, oh, das ist alles ganz schwierig hier, weil AstraZeneca, man weiß ja nicht so genau und die anderen auch und mRNA und neu und so. Und deswegen muss man das aufschreiben. Aber nochmal, ich verstehe nicht, warum man sagt, also wir brauchen zwei Einwilligungen. Wenn man halt das nicht verträgt oder so, dann geht man halt beim zweiten Mal nicht mehr hin. Aber dass man sagt, das ist halt sehr, sehr deutsch gedacht, dass man sagt, also ich gehe das zweite Mal hin, ich bin eigentlich dagegen, ich mache es aber trotzdem und dann kann ich irgendwie durch die Einwilligung ausschließen, dass der mich verklagt. Ich glaube, da gehen wir von einem Promille der Fälle aus und zwingen die armen Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger und Helferinnen und Helfer in den Zentren zu Bürokratie. So, also sozusagen an sich ist es schon absurd und dann ist es auch noch absurd, dass in dem einen Impfzentrum, die sich beschwert haben, gesagt wird, nee, dann macht es halt nur einmal und in dem anderen irgendwie nicht. Da wird es halt noch zweimal gemacht. Und da wäre ich halt wahnsinnig. Ja? Also das ist sozusagen wirklich so bürokratisch, dass das muss halt wirklich nicht sein. Und wir führen gerade eine Diskussion darüber, wie das in den Hausarztpraxen läuft, wenn dort geimpft würde. Und da ist der aktuelle Stand der Diskussion auch, dass zweimal eingewilligt werden muss. Obwohl man selber nie einwilligt, wenn man beim Arzt, also wenn die Grippeimpfung zum Beispiel, die Grippeimpfung im Bundestag, das ist eine Massenveranstaltung. Da wird, du brauchst deinen Impfpass gar nicht, das ist ja eigentlich bei der Grippeimpfung nie so, sondern es gibt quasi so eine fortlaufende Rolle. Also es wird einfach, es wird auch nur insoweit dokumentiert, als dass dein Name in so eine Liste geschrieben wird und dann wird so eine Nummer dahinter geschrieben und dann kommt der Nächste, zack, zack, zack. Und das wird alles untereinander geschrieben. Und ich frage mich, also entweder wir haben die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, hat, glaube ich, Merkel gesagt, und dann muss man das so machen, oder wir haben halt die nicht. Und dann könnte ich verstehen, dass man das alles so bürokratisch organisiert. Aber die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und die Impfung ist die Hoffnung und dann organisiert man es so, das verstehe ich nicht.
Ja, ich denke, das ist in der Tat unverständlich und ich glaube halt insbesondere die deutsche Bürokratie ist ja gewissermaßen schon legendär und bietet ja sehr vielen Fernsehanstalten auch immer wieder Stoff für Satiresendungen und satirische Beiträge, wobei das natürlich, wenn es dann insbesondere um Menschenleben in dem Fall geht, wenn Sachen schlecht organisiert sind, worum es ja tatsächlich geht, wenn Leute langsamer geimpft werden oder chaotischer geimpft werden oder wenn die Bürokratie da irgendwie was nachhält, dann ist ja bei der Corona-Impfung, hängen ja wirklich Menschenleben dahinter, es hängen Grundrechte dahinter und da ist das auch nochmal vielleicht auf einem höheren Bereich angesiedelt. Jetzt hast du eben auch nochmal angesprochen, dass auch einige Impfzentren halt schon ein bisschen digitaler ein bisschen arbeiten, andere ein bisschen analoger. Und ich denke, wenn man so sich grundsätzlich mal ansieht, die FDP setzt sich ja auch grob dafür ein, dass auch Behörden digitalisiert werden und besteht auch immer darauf, dass das sehr, sehr wichtig ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, die Digitalisierung ist letztendlich insbesondere ein Trend der freien Wirtschaft und ist ein Trend der Industrie und das läuft dort letztendlich einfach so ab und der Staat, der reagiert darauf, der muss dann nicht irgendwie aktiv eingreifen. Aber man kann auch auf der anderen Seite ja auch sagen, dass es auch wichtig ist, dass Behörden digitalisiert werden und dass das ein elementarer Teil der Digitalisierung darstellt. Wie siehst du diesen Zusammenhang und diesen Themenkomplex der Digitalisierung?
Also ich glaube, dass die öffentliche Hand sich an vielen Stellen überhaupt erstmal bei der Privatwirtschaft abschauen müsste, was mit Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung eigentlich gemeint ist. Denn das Problem ist doch, dass wir in der öffentlichen Verwaltung gar nicht wirklich digitalisieren, sondern was wir momentan machen, ist analoge Prozesse digital ausführen. Und ich bin wirklich nicht der große Technikexperte. Aber ich glaube, ich habe verstanden, dass man, wenn man einen Prozess digitalisiert, erstmal sich überlegen muss, ob dieser Prozess überhaupt sinnvoll ist und ob er nicht durch die Digitalisierung möglicherweise in einer anderen Reihenfolge oder in einer anderen Logik stattfinden kann oder ob er vielleicht mit anderen Prozessen verheiratet werden kann. Ja, und um das mal an einigen Beispielen deutlich zu machen. Also viele Menschen glauben, dass die Digitalisierung der Bildung bedeutet, dass eine Vorlesung aufgezeichnet wird und dann übers Internet übertragen wird. Aber die Vorlesung ist ein analoges Format. Das wird dann halt digital übermittelt, aber es ist trotzdem ein analoges Format. Digitalisierung der Bildung würde heißen, dass man eine solche Vorlesung oder ein solches Format begleitet über bestimmte Lösungen, die es vorher nicht gab. Also zum Beispiel, indem man über Smartphone bestimmte Fragen beantworten kann in Echtzeit zu der Vorlesung und sie sich dann in eine bestimmte Richtung entwickelt. Oder dass man hinterher ad hoc bestimmtes Wissen bei den Studierenden abfragt und sie dann in Gruppen aufteilt, so eine Art Breakout-Sessions, und dann nachhält, ob jemand was gelernt hat oder nicht. Also dass man in puncto Geschwindigkeit und inhaltlicher Aufbereitung von Stoff eine andere Dimension erreicht. Das bedeutet Digitalisierung der Bildung. Zweites Beispiel ist die ganze Justiz und wirklich Verwaltung im engeren Sinne, also die Frage der E-Akte beispielsweise. Ich habe heute einen Call gehabt mit einer Dame von der Jugendorganisation des Beamtenbundes, die sich sehr, sehr stark einsetzen für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Also die machen einen tollen Job. Und die hat erzählt, dass in manchen Bereichen der Papierverbrauch durch die Einführung der E-Akte gestiegen ist. Und das liegt daran, dass sozusagen der Sinn hinter der E-Akte immer noch ist, dass es eine Akte ist. Und Akte ist ein analoger Prozess, weil bestimmte Dinge werden in einem Hefter zusammengeheftet und können dann von A nach B getragen werden. Und ich glaube, ich bin wirklich da neu auch in diesen ganzen Fragen, aber ich glaube, der Sinn einer digitalen Verwaltung bestünde darin, dass die Akte nicht an einem bestimmten Ort liegt und von anderen nicht eingesehen werden kann, sondern dass Leute gleichzeitig auf einen Datenbestand zugreifen können und an dem arbeiten können. Das wäre eine Revolution, weil dann liegt die Akte nicht bei einem auf dem Schreibtisch und andere können daran nicht arbeiten, sondern mehrere Leute arbeiten daran. Das wäre ein digitaler Prozess. Und wir sind aber in der öffentlichen Verwaltung so, dass wir eine Akte halt online denken oder dass wir eine Vorlesung online denken. Und es müsste aber anders sein. Und deswegen, glaube ich, müssen wir sehr, sehr viel mehr Prozesse ganz neu aufsetzen in der öffentlichen Verwaltung. Und das Problem ist, dass uns das in Deutschland besonders schwer fällt. Und das ist jetzt was Positives, weil unsere analogen Prozesse so gut sind. Die sind so gut, unsere analogen Prozesse. Ja, unsere paginierten Akten in der Justiz, das lieben wir so sehr. Und es funktioniert seit 150 Jahren gleich. Das ist einfach sehr, sehr schwer, Leuten das in den Kopf zu kriegen. Ja, und ich bin auch so ausgebildet worden. Also ich habe mein Referendariat 2015 bis 2017 gemacht, in der öffentlichen Verwaltung teilweise. Und ich bin so ausgebildet worden, wie vor 150 Jahren.
Ja, ich kann dazu eine nette Anekdote erzählen. Ich habe gerade letzten Freitag eine Marke beim DPMA registriert. Und ich wollte, wie als Unternehmensberater für Digitalisierung denkbar, das Ganze online machen und habe dann nach einer Stunde frustriert abgebrochen, weil man nicht alle Optionen online hat und habe mir den Papierantrag rausgesucht und das Ganze jetzt per Fax und per Einschreiben nach München geschickt, weil das nicht digital ist. Und insofern hast du natürlich völlig recht. Schritt 0 ist Prozess analysieren, schauen, was kann automatisiert werden, was kann dezentraler gestaltet werden, was kann zentraler gestaltet werden. Und das fehlt meiner Meinung nach ganz, ganz stark. Und ich hoffe, dass die Freien Demokraten da einen Impuls setzen können, das besser zu machen. Und deshalb 2021 ist das Superwahljahr. Da hoffe ich, dass einiges zu erreichen ist. Ich möchte mich sehr bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Einblicke. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite aus. Es war wirklich ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch.
Dieses Interview wurde euch präsentiert von keepitliberal.de, eurer Plattform für einen modernen Liberalismus. Als liberaler Mensch hat man es nicht immer leicht. Gerade heute in einer Zeit, in der antifreiheitliche Kräfte in Russland oder China, aber auch direkt vor unserer Haustür in Polen oder Ungarn immer stärker werden. Unser Redakteur Nico hat dieses Problem identifiziert. Er ist der Meinung, dass der Liberalismus sich stetig wandeln und weiterentwickeln muss, um Antworten für die großen Fragen der Gegenwart und der Zukunft bieten zu können. Sein Artikel dazu, der Liberalismus als Philosophie des Wandels, findet ihr auf keepitliberal.de oder in den Shownotes. Ich habe mir gedacht, wir lass uns doch heute mal über die politischen Mitbewerber der FDP sprechen. Und mir ist da mal wieder ein Thema unter die Finger gekommen, wo ich schon wieder leicht aggressiv werden kann. Und zwar dieses Mal von den Grünen. Und zwar aus ihrem, glaube ich, gerade bekannt gewordenen Wahlprogramm für 2021. Und zwar ein Digitalthema. Und da möchte ich dir einfach mal ganz kurz was vorlesen und dann mal hören, ob du damit einverstanden bist. Und zwar geht es um die zielgerichtete Abwehr von konkreten Gefahren. Und zwar um digitale Gefahren. Und da stellen sich die Grünen Folgendes vor. Wir stehen für eine rationale Sicherheits- und Kriminalpolitik, die konkrete Gefahren anlassbezogen und zielgerichtet abwehrt, statt die Bevölkerung mit pauschaler Massenüberwachung unter Generalverdacht zu stellen. Statt pauschaler, anlassloser Vorratsdatenspeicherung und generellen Backdoors für Sicherheitsbehörden und Staatstrojaner für Geheimdienste wollen wir es der Polizei ermöglichen, technische Geräte anhand einer rechtsstaatlich ausgestalteten Quellentelekommunikationsüberwachung zielgerichtet zu infiltrieren. Zudem soll es eine Meldepflicht für Sicherheitslücken geben. Was ist deine erste Reaktion darauf?
Ja, also ich kann da nur definitiv sagen, dass ich das eher glaubhaft gefunden hätte, wenn du gesagt hättest, das ist aus dem Wahlprogramm der CDU, anstatt aus dem Wahlprogramm der Grünen. Und man fragt sich halt irgendwie so ein bisschen, die Grünen preisen sich auch selbst immer als Bürgerrechtspartei an oder sogar als liberale Partei. Aber zumindest mit meinem begrenzten technischen Verständnis, um was es da konkret geht, ist das ja alles andere als liberal und alles andere als ein Schutz von Bürgerrechten.
Ja, also um genau zu sein, ist das genau wie du gesagt hast, das ist CDU-Programmatik. Nur, dass die CDU noch eine Vorratsdatenspeicherung obendrauf setzt, auch wenn sie dafür jedes Mal von jeglichen Gerichten eine kassiert. Aber du hast im Prinzip schon recht. Also Quellen-Telekommunikationsüberwachung bedeutet konkret, es wird ein Programm auf dem Endgerät, also zum Beispiel dem Computer, dem Smartphone, dem Fernseher, jeglichem Gerät, mit dem Daten ins Internet oder in andere Netze übermittelt werden können, installiert und dann an der Quelle die Daten abgefangen und bevor sie verschlüsselt werden können oder bevor sie außerhalb des Zugriffsbereichs der Behörden sind, aufgezeichnet und weitergeleitet. Und jetzt kommt das Paradoxe an dieser ganzen Sache. Da steht auch noch eine Meldepflicht für Backdoors, also für letztendlich für Sicherheitslücken in solchen Geräten im Programm. Aber genau diese Sicherheitslücken brauchst du, um überhaupt diese Quellen-Telekommunikationsüberwachung machen zu können. Also das, was die da vorschlagen, ist erstens, wie du sagst, CDU-Level und zweitens ist es auch noch logisch total inkonsequent und inkonsistent.
Ja, also ich gehe mal davon aus, bei diesen Backdoor-Sachen handelt es sich bestimmt um solche Dinge, die man auch vor ein paar Jahren mal in den USA gehört hatte als ein Attentäter. Ich glaube, das war derjenige, der ins Kino gestürmt ist und einfach Leute erschossen hat. Da gab es ja die Diskussion, ob es halt die von dir angesprochene Backdoor, ob da halt ein Handyanbieter irgendwie eine Sicherheitslücke irgendwie auch mal offenstellt, irgendwie, wie man da zugreifen kann. Und wenn ich das richtig verstehe, die Grünen fordern jetzt irgendwie Maßnahmen, um diese Sicherheitslücken zu schließen und gleichzeitig, dass man solche Anknüpfungspunkte nutzen könnte.
Genau, also letztendlich fordern sie genau das. Es soll also Softwarehersteller, Hardwarehersteller sollen nicht dazu verpflichtet werden, solche Backdoors einzubauen. Dafür erstmal ein Pluspunkt, das finde ich gut. Also man Leute dazu zu zwingen, ihre Programme von vornherein unsicher zu machen, das ist für mich prinzipiell kein Mittel, das in einer Demokratie verwendet werden soll. Dafür gibt es dann mal einen Pluspunkt für die Grünen. Aber im selben Moment wollen sie letztendlich genau diese Sicherheitslücken nutzen, die musst du nutzen, sonst kannst du keine Geräte infiltrieren und Daten abziehen. Also das würde bedeuten, in dem Moment, in dem der Staat auf eine Sicherheitslücke aufmerksam gemacht wird und sie für seine Trojaner, seine Spyware und wie auch immer nutzen will, müsste er sie auch gleichzeitig an den Hersteller melden. Das bedeutet, dass in dem Moment, wo der Staat darauf aufmerksam wird, hier ist ein Programm, was eine Sicherheitslücke hat, melde ich es an den Hersteller, kann also auch meine Überwachungssoftware, die ich ja eigentlich einsetzen will, dann nicht mehr benutzen, weil der Hersteller wird natürlich die Sicherheitslücke schließen. So tut das normalerweise gute Softwarehersteller und der Durchschnitt der Hersteller, die sind manchmal ein bisschen langsam, aber sie tun es, sie kümmern sich darum. Und das, was du eben gemeint hast, war genau das, es ging um ein Telefon von Apple und Apple hat sich tatsächlich geweigert, auch nach ein, zwei Gerichtsverfahren eine Sicherheitslücke aktiv zu schaffen und eine Backdoor einzubauen, weil sie sagen, das würde die Sicherheit aller Geräte massiv unterminieren und das ist auch Tatsache so, weil wer heutzutage noch glaubt, dass eine Sicherheitslücke, die exklusiv für Geheimdienste oder so sein soll, nur bei diesen Akteuren bleibt, der ist meiner Meinung nach sehr naiv. Also das funktioniert nicht. Ist die Sicherheitslücke da, wird sie genutzt.
Ja, ich denke auch, das ist auf jeden Fall richtig bei dem Punkt. Da hört man ja auch immer mal wieder, okay, ja, man, wie das ja auch zu einem anderen Thema Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann in unserem Podcast gesagt hat, ja, machen Sie sich da mal locker, was sie dann oft zu hören bekommt bei der Vorratsdatenspeicherung. Das bekommen sicher auch, naja, die Entwickler von solchen Firmen, zum Beispiel die Apple-Entwickler, zu hören, ja, macht euch doch mal locker, das nutzt doch nur der Staat. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also das ist, deshalb, wie du sagst, es ist schon irgendwo gut, dass man halt nicht Hersteller zwingt, sowas einzubauen. Aber ja, der Zusammenhang der einzelnen Regelungen der Grünen, die du mir vorgelesen hast, also jetzt selbst innerhalb von wenigen Minuten erklärt, kann ich erkennen, dass es sich da um ja ziemlich also inkompetente Leute wahrscheinlich handelt, die diese Formulierung formuliert haben oder Leute, die damit rechnen, dass es nicht auffällt, was auch immer. Also kann man eigentlich dann quasi sagen, dass die Grünen schon naja, digital vielleicht nicht sehr die kompetenteste Partei sind, wenn sie solche Programmforderungen aufstellt. Also das scheint mir ja doch ein sehr trivialer Zusammenhang zu sein.
Da gibt es jetzt zwei Optionen. Entweder du hast recht und die Leute haben keine Ahnung, die das geschrieben haben. Das kann ich mir aber aus mehreren Gründen nicht vorstellen, weil ich weiß, dass es auch bei den Grünen kompetente Digitalpolitiker gibt. Ich habe eine andere Vermutung. Ich glaube, das Ding ist schon auf zumindest Koalition oder zumindest Koalitionsoptionen optimiert, um zu sagen, naja gut, wir drücken jetzt zwei Dinge im Klimabereich durch und dafür schlucken wir jetzt verklausuliert und verkapselt so ein bisschen Überwachung, so ein bisschen weniger Bürgerrechte, so ein bisschen, ja, ein bisschen CDU-kompatibel. Denn die CDU, naja, die haben ja sowieso prinzipiell eher Probleme mit den Bürgerrechten. Und da wird jetzt so die Situation ausgenutzt, die momentan in der Bevölkerung herrscht. Corona herrscht vor, wir haben viele andere Themen. Da kann man doch mal so ein bisschen nebenbei so Scheibchen für Scheibchen die Bürgerrechte auflösen. Und werden die Grünen genutzt haben und sagen, okay, wir schreiben jetzt fünf Themen oder fünf Stichpunkte da rein, die hören sich wie eine Bürgerrechtspartei an, keine Backdoors, keine Massenüberwachung etc. pp. Das, ne, das sind ja Punkte, dafür muss man sie loben, das ist richtig, das ist gut. Aber hintenrum kommen dann diese Sachen, die sie letztendlich als Vorbereitung meiner Meinung nach auf eine Koalition mit der CDU reinbringen, die das komplett ad absurdum führen. Und daher kommen diese Gegensätze, die wir da jetzt gerade aufgezählt haben. Und für mich ist das eher Taktik. Ich glaube nicht, dass die inkompetente Digitalpolitiker haben.
Ja, ich denke, das ist halt auch eine mögliche Option. Also entweder ist es halt, dass es halt wirklich ganz berechnete Taktik ist oder dass halt natürlich Leute an dem Programm mitgeschrieben haben und es da vielleicht schon einen Kompromiss halt geben müssen zwischen, ja, vielleicht den kompetenten Digitalpolitikern und weniger kompetenten Leuten, die unbedingt eine Forderung drin haben wollten. Also ich denke, wenn man auch sieht, wie Programme natürlich entstehen, ist das immer so ein Punkt. Aber ich glaube, dass es halt deshalb auch sehr, sehr wichtig ist, auch im Bereich der, also im technischen Bereich oder jetzt im digitalen Bereich, auch Aufklärungsarbeit für die Bevölkerung zu leisten. Denn ich denke, die meisten Leute, wenn sie das vielleicht lesen würden und sich noch nie mit diesen Themen beschäftigt haben, was zumindest viele Wählerschichten wahrscheinlich gar nicht haben, die werden da vielleicht nicht irgendwie was dran erkennen. Da steht irgendwie, wie du sagst, da steht was Schönes irgendwie drin, was sich nach Bürgerrechten anhört. Es steht sich gleichzeitig irgendwas drin, was sich ungefähr ein bisschen nach innerer Sicherheit anhört. Und es könnte halt dazu führen, dass insbesondere einige Konservative jetzt auch noch abgeschreckt durch den Korruptionsskandal bei der Union dann das Kreuz bei den Grünen deshalb machen. Und ja, es könnte echt sein, dass es halt wirklich da in der Hinsicht eine Taktik gibt, dass es eine Taktik hinsichtlich Schwarz-Grün gibt. Also ich finde das aber halt schon sehr bemerkenswert, dass eine deutsche Partei und ja, die zweitgrößte deutsche Partei vermutlich ja nach der Bundestagswahl eventuell zumindest derartige Positionen vertritt.
Mich hat das Tatsache auch sehr überrascht. Und für mich ist die Quintessenz, es reicht nicht, Bürgerrechte draufzuschreiben, es müssen auch Bürgerrechte drin sein. Und wie man an diesem einfachen Beispiel sieht, man muss sich das im Detail angucken. Und wie du eben schon gesagt hast, ich denke, es wird irgendwo dieser Kompromiss gewesen sein im Entstehen des Programms. Wie auch immer, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Was für mich das Wichtige ist, die Grünen verabschieden sich meiner Meinung nach damit ganz klar aus dem Bereich der Bürgerrechtsparteien. Aus dem einfachen Grund, weil wenn du Bürgerrechte vollständig vertrittst, dann kannst du sowas nicht bringen. Dann musst du immer schauen, dass die Interessen des Einzelnen auf Anonymität, auf Privatsphäre, auf Sicherheit etc. pp. Gewährleistet werden, auch gegen die berechtigten Sicherheitsinteressen der gesamten Bevölkerung. Und da gibt es meiner Meinung nach nur eine Partei, die das momentan glaubwürdig tut, und das ist die FDP. Wenn man sich anguckt, die FDP hat schon 2007, 8 und 9, als die große Vorratsdatenspeicherung 1-Diskussion war, mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ganz klar dieses kollektivistische, letztendlich Orwellsche Überwachungsinstrument abgelehnt, und man hat es gesehen, Das hat sich bis 2019, 2020 gezogen. Durch alle Instanzen sind sie gescheitert, die CDU und auch die SPD in dem Fall. Die haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Aber letztendlich ist es auf allen Ebenen abgeschmettert worden, weil es gegen die Grundrechte, gegen die Bürgerrechte verstößt. Und wenn wir jetzt auch noch die Grünen, die sich gerne als Bürgerrechtspartei und es auch in einigen Teilen sind, aber in diesem Teil halt nicht mehr, wenn wir die auch noch als Verbündete verlieren für die Rechte des Bürgers, dann bleibt nur die FDP.
Ja, ich denke, das ist halt definitiv auch eine wichtige Botschaft. Die FDP hat halt in einigen politischen Teilbereichen oder Themenbereichen, insbesondere in der Koalition 2009 bis 2013, vielleicht keine gute Figur gemacht und auch ein bisschen schwächeres Bild vertreten. Aber bezüglich Bürgerrechten kann man wirklich der FDP wenig angreifen in der Historie. Also man kann natürlich dann die 90er noch irgendwo gehen, aber selbst da gab es innerparteilich sehr, 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 sehr kritische Stimmen. Auch wieder einmal die von dir eben schon angesprochene Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Und ich denke, die FDP ist da auch sehr glaubhaft. Vor allem das liegt nicht nur daran, dass ich FDP-Mitglied bin, dass ich das sage, aber ich bin davon überzeugt, die FDP würde sich nie so einen Satz in ein Wahlprogramm schreiben.
Ich gehe ganz stark davon aus, weil erstens dann die Digitalpolitiker dieser Welt und auch die digital gut gebildeten Mitglieder hoffentlich Sturm laufen. Ich bin da ganz fest der Überzeugung, dass das passiert, weil das, wie gesagt, inkonsequent wie sonst was ist und überhaupt nicht zusammenpasst. Und einfach auch aus dem Selbstverständnis der FDP heraus hoffe ich und gehe ich davon aus, dass das nie dazu kommt. Ich habe heute durch Zufall eine Rede von Guido Westerwelle 2011 gehört, wo es auch schon um das Thema Überwachung, Bürgerrechte und Sicherheit geht. Und schon 2011 hat die FDP und Guido Westerwelle gesagt, ich habe ja nichts zu verbergen, ist keine Begründung, darf keine Begründung sein und hat im politischen Diskurs nichts verloren. Es braucht einen Schlag Bürger, die sagen, sie lassen sich nicht alles vom Staat gefallen. Und genau das ist meiner Meinung nach Kernidentität der FDP.
Ja, also das ist definitiv eine der Kernidentitäten. Also bei mir ist auch der Grund, einer der Gründe, warum ich ins liberale Lager gefunden habe, dass die FDP wie keine andere Partei für Bürgerrechte einsteht und auch insbesondere in der Zeit, die du angesprochen hast, halt unter Guido Westerwelle da sehr, sehr gute Dinge gemacht hat. Und ja, ich denke, es gibt in Deutschland immer wieder so ein bisschen auch diese Tendenzen. Ich glaube, ich habe das letztens auf Twitter auch schon mal geschrieben. Ich glaube, die Grünen übernehmen in vielerlei Hinsicht die Rolle der CDU oder versuchen es zumindest. Ob es ihnen gelingt langfristig, bin ich weiterhin skeptisch. Aber es ist so ein neues Bürgertum, das nicht per se CDU-konservativ ist, das aber auf eine andere Art und Weise unfassbar konservativ ist und unfassbar konservative Ansichten in gewissen Bereichen hat. Also klar, die haben vielleicht eine andere Position zu Einwanderung oder solchen Themen. Das ist sicherlich klar. Also da sind keine Überschneidungen drin oder sie haben eine, sie, also es würde nie der Fall passieren, dass ja drei Viertel der Abgeordneten der Fraktion gegen die Ehe für alle stimmen. Das wird bei den, also diese Art des Konservatismus, die wird es natürlich bei den Grünen nie geben. Aber ich denke auf eine gewisse andere Art und Weise, so diese Bereiche innere Sicherheit auch oder auch das Vertreten von Themen, die jetzt vielleicht nicht gerade vor Kompetenz strotzen, wo aber so ein bisschen dieses Sicherheitsbedürfnis der Bürger vielleicht gedeckt wird, indem man da vielleicht noch was reinschreibt oder man ist dann doch vielleicht nach mehreren Koalitionsverhandlungen pro Vorratsdatenspeicherung im Herbst, wenn es Schwarz-Grün geben sollte. Das kann man ja alles nicht ausschließen. Also ich würde Stand jetzt nicht ausschließen, dass die Grünen einen Koalitionsvertrag unterschreiben, bei dem steht, dass eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt werden sollte.
Es ist schwer. Ich glaube, aus machtpolitischer Taktik heraus würden sie es machen. Da gebe ich dir recht. Ich weiß nur nicht, ob sie bei solch offensichtlichen Dingen, die sie ja, ich glaube, die Grünen sind jetzt 30 Jahre im Parlament oder sogar, ja, so Größenordnung. Könnte sogar schon einen kleinen Tick länger sein. Aber seit sie im Parlament sind, haben sie sich eigentlich gegen staatliche Überwachung ausgesprochen. Es gab die Kampagne gegen die Volkszählung zum Beispiel, wo auch die FDP relativ involviert war. Da waren also die Grünen und die FDP eigentlich natürliche Partner. Aber das sehe ich, wie du schon sagst, erodieren. Aber da, sie würden sich halt im Zweifel darauf verlassen, dass die Gerichte es wie immer, wie gesagt, in den letzten 12 Jahren wurde jedes Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung für entweder verfassungswidrig oder in Teilen verfassungswidrig oder gänzlich verfassungswidrig oder unvereinbar mit der Europäischen Grundrechtecharta erklärt. Also auf verschiedensten Rechtsebenen immer wieder für nicht umsetzbar deklariert.
Deshalb wäre ich sehr enttäuscht von den Grünen, sollten sie jetzt doch auf eine solche Forderung eingehen. Nach außen Bürgerrechtspartei und hintenrum autoritäre Maßnahmen, die auch der CDU gefallen würden, das geht meiner Meinung nach gar nicht. Man könnte auch sagen, das ist Wählertäuschung. Insofern für mich als Fazit, Freiheit ist für die Grünen keine Leitidee. Das hat Gerhard Baum am Wochenende in der Zeit veröffentlicht und ich kann ihm da Tatsache nur zustimmen. Das war Lunchmeeting, der liberale Podcast von Michael und Leon. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts oder überall sonst, wo es Podcasts gibt und lasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar da. Das würde uns sehr freuen und hilft uns natürlich auch weiter, den Podcast bekannt zu machen.